Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir ja heute welche. Vielleicht nicht zu den großen Fragen, aber wenigstens zum Thema Traumaheilung.
Und zwar von unserem heutigen Gast, dem Diplompsychologen Alexander Reich. In Episode 95 von Viele Wege führen nach
Ja.
Ja, Alexander Reich ist heute zu uns, bei uns zu Gast und das ist eine ganz besondere Geschichte eigentlich, wie wir an ihn gekommen sind, denn er hat uns kontaktiert.
Ja, ganz genau.
Nachdem er einige Folgen von uns gehört hat, unter anderem auch die beiden Episoden mit Eva Fenrich, wo wir auch schon mal sehr viel über das Thema Trauma und Traumaheilung gesprochen haben.
Genau.
Und er hatte sich überlegt, ja, das er hat ja auch ein paar Ideen dazu und auch ein paar Methoden, über die wir eben mit der Eva nicht gesprochen haben. Da ging es ja um Somatic Experiencing primär.
Genau, genau.
Und Alexander ist halt jemand, der sich viel mit EMDR oder EMDR und Brainspotting beschäftigt. Was das genau ist, das erfahren wir jetzt
super
in dieser und der nächsten Folge.
Ja,
genau.
Ja,
ja. Er hat aber auch mit Psychedelika in der Traumatherapie gearbeitet und hat auch, was ich sehr interessant finde, schon vor, ich glaube, bald 25 Jahren, die Eclipse gegründet, eine psychedelische Notfallambulanz, wenn man so will. Da haben sich halt Leute zusammengetan, die Menschen auf Festivals helfen, die, weil sie irgendwelche Substanzen nehmen, schlecht draufkommen, Hilfe brauchen, die dann unterstützen. Da gibt es ja auch, soweit ich weiß, noch ein paar andere Organisationen. Ich glaube, Eve and Rave gibt es noch ein bisschen länger.
Ja, ja. Und die gehen dann immer zu Konzerten und dann ist das so eine Anlaufstelle da.
Genau. Und da erzählt Alexander auch nachher drüber. Aber das waren so die Dinge, die er vorgeschlagen hatte. Darüber könnten wir auch mal sprechen. Da haben wir sofort gesagt, super Idee.
Ja, absolut.
Ne? Und deshalb haben wir ihn dann heute und auch in der nächsten Episode zu Gast. Er wird sich gleich selbst vorstellen. Ganz kurz vorab, Alexander ist in Berlin ansässig, hat viele Jahre als Diplompsychologe schon hinter sich und hat alle möglichen Techniken und Heilmethoden gelernt und wendet sie an, ist auch Heilpraktiker, also hat da noch eine Ausbildung zu gemacht und da hat er eigentlich eine ganz gute Kombination, um ja Menschen zu helfen, die unter seelischen und psychischen Problemen leiden. Und wir werden natürlich auch in den Shownotes zu seiner Praxis verlinken und auch zu seiner Website, wo es viel um Trauma an sich geht. Ja, worüber reden wir denn in der ersten Folge mit ihm, Gary?
Also in der ersten Folge geht es natürlich mal wieder so ein bisschen, was ist überhaupt Trauma? Mhm. Ne? Dass man das einfach nochmal so ein bisschen festzurrt. Dann erzählt ja Alex uns ganz viel über seinen eigenen Werdegang. Wie ist er überhaupt dazu gekommen in dieses Thema? Dann erfahren wir tatsächlich sehr viel über die psychedelische Ambulanz und in der er tätig war viele Jahre lang. Und natürlich auch EMDR. Da erzählt er uns so ein bisschen, beziehungsweise gibt er uns so ein bisschen so einen Einstieg. Was ist das überhaupt? Weil das ist tatsächlich, also für mich, als ich das erste Mal gehört habe, worum es da wirklich geht, habe ich so gedacht, das ist schon sehr abenteuerlich, aber umso interessanter. Und wie das funktioniert, ja, das wäre erstmal das, das ist ziemlich viel Thema für die erste Folge.
Ja, das ist doch wunderbar, das freut auch hoffentlich unsere Hörer und Hörerinnen. Und wir können jetzt ja eigentlich nur noch sagen, viel Spaß mit Alexander Reich und einer weiteren Episode von Viele Wege führen nach
Matz genau.
Ab.
Matz ab.
Ja, herzlich willkommen, Alexander Reich, Diplompsychologe aus Berlin. Wir haben jetzt gerade in der Anmoderation schon ein bisschen was über dich gesagt, aber vielleicht willst du dich zum Einstieg für den heutigen Podcast einmal ganz kurz selber vorstellen.
Ja, wie du schon sagtest, Diplompsychologe bin ich, leite hier ein Institut für Traumatherapie in Berlin und betreibe eine private Praxis für Psychotherapie mit Schwerpunkt in der Traumatherapie. Und mache das schon seit einigen Jahren, die Praxis länger als das Institut. Das Institut gibt es jetzt seit 7, 8 Jahren, würde ich sagen.
Mhm. Du hast ja uns kontaktiert und das ist natürlich jetzt auch mal besonders, passiert manchmal. Wir haben auch schon das ein oder andere Mal Gäste gehabt, die auf uns zugekommen sind. Aber was hat dich dazu bewegt, ja, uns mal eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir uns mal unterhalten?
Ja, es war tatsächlich so, also ursprünglich hat tatsächlich ein Klient mich auf euch aufmerksam gemacht, hat erzählt, hier den Podcast höre ich immer, der ist ganz spannend. Und dann habe ich angefangen, da mal reinzuhören. Und so gerade die letzten Folgen, ich weiß nicht, was ihr am Anfang so gemacht habt, aber es ging jetzt ja doch sehr viel um Psychedelika, psychedelische Therapie und dann um Traumatherapie. Und dann dachte ich, ah ja, da fließt ja irgendwie alles zusammen, womit ich mich die letzten 20 Jahre beschäftigt habe. Und dann dachte ich, vielleicht könnte ich noch was dazu beitragen. Ich hoffe, wir wiederholen nicht vieles, aber ich finde gerade die Fusion aus beiden sehr, sehr spannend, so, weil es da doch eine große Schnittmenge auch gibt.
Ich fand das auch total spannend. Wir haben uns ja auch im Vorfeld kurz unterhalten schon mal und wir hatten ja zuletzt auch ein paar Mal über Trauma gesprochen, einmal im Zusammenhang mit eben psychedelischer Therapie oder psychologischer und psychedelischer Therapie, aber dann auch mit Somatic Experiencing, mit der Eva Fenrich und so. Und ich glaube, das Thema ist groß genug, dass man da mehrfach drüber reden kann. Und es gibt ja auch ganz verschiedene Therapiemethoden, über die wir auch heute sprechen werden. Und deswegen, wenn wir uns da doppeln, ich glaube, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht, bevor wir so zu deinem Werdegang kommen, weil ich finde, der ist total interessant, weil der leitet uns, glaube ich, auch ganz gut ein in die ganzen Themen. Vielleicht einmal von dir als Traumatherapeut so ein bisschen auch nochmal zum Einstieg deine persönliche Definition von Trauma. Das ist vielleicht immer mal nochmal spannend zu sehen.
Da fängst du gleich mit einer schwierigen Frage an. weil meine persönliche Definition bewegt sich irgendwo in der Mitte zwischen den offiziellen diagnostischen Kriterien für Trauma und dem, nennen wir es mal Trauma-Boom, dieser wir sind alle traumatisiert Haltung, die ich auch immer mehr höre, wo einfach teilweise ja Begrifflichkeiten falsch benutzt werden, wo ich sag mal, normale Lebensdramen dann als Trauma bezeichnet werden oder auch, ne, keine Ahnung, mein Prof hat mich traumatisiert, weil er hat mir eine 3 gegeben oder whatever. Also ich würde es tatsächlich von meiner Seite her am ehesten so definieren, dass es ein bedrohliches Lebensereignis gab, was so überwältigend war, dass es bis ins Hier und Heute noch starke Auswirkungen hat und durch verschiedene Situationen starke Reaktionen wieder ausgelöst werden. Das ist jetzt erstmal eine sehr offene Definition. Und vielleicht muss ich auch noch sagen, ich unterscheide auch immer, also das eine ist ja das klinisch-diagnostische, was brauchen wir in der Klinik, wo ich nicht arbeite, aber in Kliniken brauchen wir eine klare, umrissene Diagnose. Versus was ist behandlungswürdig. So. Und vieles, was jetzt diagnostisch sich gar nicht abbilden lässt, ist trotzdem behandlungswürdig oder erzeugt trotzdem Leiden. Von daher gucke ich da eigentlich immer hin. Also das heute noch Leiden an etwas, was damals geschehen ist, ist für mich ein ganz relevanter Faktor.
Und das ist ja das persönliche Trauma. Vielleicht auch noch eben Einstieg, es gibt ja auch noch das kollektive, das transgenerationale Trauma, da sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Vielleicht kannst du da auch noch 3 Sätze zu sagen, damit zumindest so die Begrifflichkeiten am Anfang einmal nochmal geklärt sind.
Ja, beim kollektiven Trauma finde ich es fast noch schwieriger mit der Definition. Ne? Also ich habe eine Tendenz zu sagen, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft, aber damit verlasse ich auch schon so ein bisschen den Bereich der offiziellen Diagnostik. Genau, also wir werden ja später noch so ein bisschen über das Thema Gesellschaft reden, da können wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Transgenerationale Traumata ist auch ein großes Feld und da mischt sich auch wieder viel, finde ich. Also natürlich, es gibt transgenerational weitergegebene Traumata, wenn der Urgroßvater im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und dann traumatisiert zurückkommt, wird sich das auswirken auf den Umgang mit seiner Partnerin, mit seinen Kindern, mit dem Leben. Und das wirkt sich dann weiter aus, auch auf die folgenden Generationen. Zum Teil mischen sich da aber auch dann esoterische Konzepte mit rein in den Definitionen da draußen, die ich dann manchmal wieder ein bisschen schwierig finde. So. Mhm. Also es ist offensichtlich und nachgewiesen, dass es transgenerationale Traumatisierungen gibt. Ob die jetzt ob es jetzt wirklich machbar ist, dass ich sag mal, ich mich erinnere an die Kriegsszenarios meines Urgroßvaters, das mag ich mal in Frage stellen.
Okay.
Sondern ich sehe das eher als eine Weitergabe, die sich aus den emotionalen Erschütterungen gibt. Und natürlich im Mutterleib, als eine zum Beispiel durch einen Krieg gestresste Mutter, das hat, also das lässt sich auch nachweisen, deutliche Auswirkungen entsprechend auf die den Wachstumsvorgang des Kindes und spätere Gesundheit.
Naja, klar. Und ich meine, wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo jetzt zum Beispiel der Vater durch sein traumatisches Erlebnis zum Alkoholiker wird, ich sage jetzt mal so überspitzt, dann und man dadurch dann Unsicherheit und Gewalt erfährt, dann ist das ja ist ja ziemlich gängig, dass dann so ein Muster weitergegeben wird, obwohl man jetzt nicht selber im Krieg mit dabei war, aber man gibt halt die Auswirkung, gibt man halt weiter, ne?
Genau, das meinte ich vorhin, das ist das, wo sich transgenerationale Traumatisierung vor allem zeigt.
Ich finde, du sprichst gerade auch ein ganz interessantes Thema an, so diese Vermischung von Psychologie, klinischer Psychologie und der esoterischen Ansichten, und ich finde, das ist ja auch immer sehr spannend für uns hier im Podcast, weil das ist ja teilweise auch sehr schwer auseinanderzuhalten. Und gerade wenn wir jetzt gleich zum Thema auch mal Psychedelika nochmal kommen, weil das ja auch ein Teil von deinem Werdegang ist, da merkt man ja auch schon, das ist manchmal gar nicht so zu trennen, oder beziehungsweise ich bin da auch total unschlüssig manchmal, weil auf der einen Seite bin ich natürlich auch ein skeptischer Mensch, finde auch vieles sehr absurd, und gleichzeitig habe ich aber selber auch Dinge erlebt, wo ich dann auch nicht so sicher bin, ob es nicht manchmal doch irgendwie noch andere Ebenen gibt. Also ich finde, es ist so ein Findungsprozess, finde ich, und ich glaube, die Psychologie hat da ganz besonders, oder gerade jetzt auch in der Traumatherapie, finde ich, hat da ganz besonders mit zu kämpfen, weil ja eben auch die Heilprozesse oft nicht so, die sind ja nicht linear unbedingt, die sind auch nicht unbedingt logisch, die sind nicht unbedingt wissenschaftlich klinisch verwertbar. Das sehen wir ja jetzt auch gerade aktuell wieder in der ganzen Diskussion zu der MDMA-Therapie. Das hast du vielleicht auch gesehen, dass diese erste Expertenanhörung in den USA vor 2 Wochen oder von einer Woche da auch irgendwie gezeigt hat, ja, das ist echt schwierig, den Leuten zu vermitteln, wie wichtig eben auch dieser therapeutische Aspekt ist. Es geht halt nicht darum, einfach jetzt eine Tablette zu nehmen und dann ist man plötzlich vom Trauma geheilt. Und dieser Heilprozess, der ist ja nun mal sehr merkwürdig manchmal. Deswegen, also das nur mal so als Einstieg, das ist ein wirklich großes Problem, glaube ich. Aber vielleicht können wir mal ein bisschen so in deinen Werdegang gehen, weil die psychedelische Therapie, die wir ja schon oft besprochen haben, die ist ja bei dir, wobei es gar nicht die psychedelische Therapie ist, sondern eher die Anwendung von psychedelischen Substanzen, war ja bei dir ein starker Anreiz, auch deinen Weg als Psychologe dann zu gehen. Ich habe hier so einen Satz von dir: Hätte ich damals nicht diese Pilzerfahrung gemacht, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin, hast du in einem anderen Interview gesagt. Und das würde ich sagen, lass uns doch vielleicht mal da einsteigen, weil da hast du ja noch viel mit zu tun gehabt, gerade in den früheren Jahren. Man weiß ja nicht, wie das heute so ist, aber kannst du ja vielleicht mal erzählen.
Ja, das stimmt. Da gibt es tatsächlich einen roten Faden von dieser allerersten Erfahrung hin zu allem, was ich heute mache. Also tatsächlich war es so, nach dem Abi wusste ich nicht so richtig, was will ich eigentlich. Und mein Vater hatte eine Firma und hätte sich gewünscht, dass ich da mit einsteige. Also habe ich mir gedacht, okay, machst du halt großen Außenhandelskaufmann, fällt dir eh nichts Besseres ein, probierst das mal. Und dann habe ich ausgerechnet am Wochenende, bevor diese Ausbildung begann, meine erste psychedelische Erfahrung gemacht mit mexikanischen Pilzen. Und die hat wirklich sehr, sehr, sehr viel mit mir ausgelöst. Das war eine hochspirituelle Erfahrung, ein wahnsinniges Gefühl von Allverbundenheit. Aber für mich vor allem eine ziemlich schnelle Erkenntnis, dass mein Ziel nicht ist, möglichst viel Geld zu scheffeln und Business zu machen, sondern mein Ziel ist, zu begreifen, wer bin ich, wo komme ich her, was soll das ganze Ding hier. Hatte dann auch schon vermeintliche Erkenntnisse, bei McDonald's damals versucht hatte, den Leuten zu erklären, was jetzt meine Erkenntnisse sind.
Da wäre ich ja gerne bei gewesen.
Was die Mitarbeiter nicht so gut fanden. Genau. Und es war aber danach, also eigentlich kann man sagen, schon während der Reise und auch nachgiebig danach war mir klar, okay, das wird ja nichts mit dem Kaufmann. Und habe dann noch ein paar Monate Mut gesammelt, um meinem Vater das zu sagen und parallelen Prozess gehabt, okay, was mache ich denn jetzt stattdessen? Weil ich will jetzt rausfinden, was ist hier los? So, das war eigentlich mein Ziel. Und dann habe ich überlegt, studiere ich Philosophie, gehe ich in Kloster nach Thailand, studiere ich Psychologie. Tatsächlich habe ich mich damals dann beworben für einmal Englisch-Philosophie auf Lehramt und für Psychologie. Und habe dann mich letztendlich für diesen Psychologie-Studiengang entschieden. Den wirklich damals, das war meine Hauptmotivation, in diesen Studiengang reinzugehen, war diese Frage, wer bin ich, wo komme ich her, worum geht's hier?
Mhm. Ja, da bist du ja genau richtig hier bei unserem Podcast. Genau.
Weil das genau. Fragen wir uns auch schon seit 10 Jahren.
Ja, genau. Ich habe auch, ich frage mich das deutlich länger und habe immer noch keine Antwort. Ich habe eine ziemlich lange Liste, was ich nicht bin und worum es nicht geht hier in diesem Leben. Die wird immer länger.
Die wird immer länger.
Aber worum geht es hier eigentlich? Die ist immer noch sehr klein.
Ja,
genau, so bin ich im Studium gelandet. Und dann hatte ich, glücklicherweise bin ich dann auch noch an einem psychologischen Institut gelandet mit sehr großen Freiheiten. Also es gab damals, das erinnert mich mal ein bisschen an Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront von Monty Python. Es gab an der FU das Institut für Psychologie und das Psychologische Institut.
Okay.
Ich hatte damals keine Ahnung. Ich stand da, wollte mich einschreiben, hatte plötzlich die Auswahl zwischen zwei Instituten, machte mein Kreuz. Die Sekretärin nahm das entgegen und sagte, warum wollen Sie denn ans IFP? Alle anderen wollen immer ans PI. Ich so, ich habe keine Ahnung, was ist denn der Unterschied? Ja, gehen Sie ans PI, ans IFP können Sie immer zurückwechseln, aber wenn Sie am IFP sind, da kommen Sie nicht mehr raus. Ich so, okay, dann gehe ich ans PI.
Ja.
Und so bin ich dann an einem eher linksmarxistisch geprägten Institut gelandet, was vor allem inhaltlich hieß, wir hatten eine sehr freie Wahl, wie wir unser Studium gestalten konnten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich dann soweit es ging. Also ich habe natürlich alle Grundlagenseminare besucht und alles, was man so an der Uni macht. Aber wo immer es ging, habe ich dann den Schlenker gemacht in das Thema Psychedelika, Spiritualität und so weiter und so fort. Genau. Und habe dann letztendlich mit ein paar Kommilitonen zusammen haben wir eine kleine Forschungsgruppe gegründet, die gesagt haben, okay, wir experimentieren mit diesen Substanzen und erforschen diese Zustände weiter. Haben dann Häuser im Umland angemietet. Einer ist immer klar geblieben, hat die anderen begleitet in ihren Reisen. Und so fing das alles an.
Und was war so für dich aus dieser Arbeit, würdest du sagen, so die Haupterkenntnis, die dich dann auch jetzt weitergeleitet hat, so in der psychologischen Therapie, Lebensphase?
Na, das Entscheidende war, also was mich dann als nächstes beschäftigt hat, ist, warum haben manche durchgehend positive All-Eins-Sein-Erfahrungen und andere haben sogenannte Horrortrips. Mhm. Also es sind tatsächlich auch Kommilitonen in der Psychiatrie damals gelandet. Und das hat dann angefangen, mich sehr zu beschäftigen. Was unterscheidet den einen Trip von dem anderen? Warum ist dies so? Das hat mich dann zu Stanislav Grof geführt und den psychedelischen Therapieansätzen. Und im Endeffekt war dann meine Antwort, naja, es ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, du wirst halt mit dir selbst konfrontiert. Das, was in dir steckt, was in dir verborgen ist, kommt dann eben hoch und zeigt sich. Und wenn das mental überfordernd ist, dann kommt eben der sogenannte Horrortrip, den ich heute eher dann ins Feld Trauma packen würde. Im Endeffekt heißt ein Horrortrip, ich werde mit innerseelischen Prozessen konfrontiert, die so überwältigend sind, dass ich das nicht schaffe zu verarbeiten in dem Moment.
Hm.
Genau. Ich wollte nur noch mal sagen, immer wenn ich Trauma sage, dann meine ich nicht die ganz enge klinische Definition. aber eben auch nicht die ganz weite, so wie am Anfang eigentlich schon besprochen, weil ich finde es ganz wichtig, nach der engen klinischen Definition ist relativ wenig Trauma. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt kurz einen Schwenk machen wollen oder später, weil ne, also es gibt die sogenannte Traumatrias, das heißt, ich habe ein Hyperarousal, also Übererregung, ich habe Intrusionen, also Flashbacks, Erinnerungsbilder, die sich aufdrängen und so weiter und so fort, und ich habe ein Vermeidungsverhalten der ursprünglichen Situation. Das sind eigentlich die drei zentralen Bedingungen für die Diagnostik. Aber für alle drei gibt es einen Gegenpol. Es gibt dissoziative Elemente, dann habe ich keine Intrusion. Vielleicht erinnere ich meine Trauma gar nicht mehr, weil es aus frühester Kindheit kommt oder weil es so überwältigend war, dass ich dissoziieren musste. Ich habe unter Umständen keinerlei Intrusion deswegen. Und dann gibt es auch das Hypoarousal, also die Untererregung, was dann eher ins Depressive geht. Und auch das Vermeidungsverhalten ist dann nicht immer gegeben. Im Gegenteil, es gibt auch ein Reinszenierungsverhalten. Es gibt Personen, die sich immer wieder in ähnliche Situationen hineinbegeben. Das heißt, für jeden dieser drei zentralen Punkte für die Definition von Trauma gibt es auch einen Gegenpol, der sich auch durch Traumatisierung zeigen kann.
Ah ja. Und die Gegenpole sind nicht klinisch anerkannt sozusagen oder beziehungsweise sind natürlich als Symptome anerkannt, aber nicht im Zusammenhang mit Traumadiagnostik oder wie ist das?
Also zum Teil ja, zum Teil werden die mit bedacht, aber ich sage vor allem, das macht die Diagnostik total schwer. Ne? Weil das heißt letztendlich, es kann immer beides sein. Ich habe zu viel Erregung, zu wenig Erregung, ich habe Intrusion, keine Erinnerung. Ich habe Vermeidungsverhalten oder Reinszenierungsverhalten.
Das, genau. Genau. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, also nehmen wir mal an, ich komme jetzt mit Depressionen zu jemandem, zu dir, und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ist die Depression jetzt ein Traumasymptom oder ist sie anderweitig entstanden? Und das ist dann das Problem bei der Traumadiagnostik wiederum.
Genau, zum Beispiel. Und da gibt es ja auch, müssen wir auch mal gucken, wie das noch später drüber sprechen wollen, das wird jetzt zu weit führen, aber es gibt ja eine wilde Debatte über dieses Thema in der Therapie aufgedeckte Erinnerungen, wo die Gedächtnisforscher und die Traumatherapeuten sich eigentlich gerade wild keilen rund um das Thema.
Ja, das finde ich total spannend, da sollten wir auf jeden Fall, ich habe das auch aufgeschrieben, aber da sollten wir auf jeden Fall noch drüber reden. Aber wir können ja noch mal kurz zurückgehen zu den, ich sage jetzt mal Horror-Trips, den Bad-Trips, also wo du festgestellt hast, okay, das sind im Endeffekt, hat das was mit Trauma zu tun, während andere Leute, würdest du denn sagen, die Leute, die das nie haben, oder ja, gibt ja Leute, die nie oder seltenst einen schlechten Trip haben, dass die nicht traumatisiert sind, oder ist da das Trauma vielleicht so tief vergraben, dass sie es noch nicht gefunden haben, oder ist das schwierig zu sagen, kann man da gar nichts zu sagen?
Ich glaube, da kannst du nichts zu sagen in dem Fall. Also ich freue mich für alle, die nur gute Erfahrungen machen. es ging mir selber so damals, das war eigentlich der Anstoß, weil ich habe ausschließlich positive Erfahrungen gemacht mit Psychedelika und habe mich dann immer gefragt, was ist denn mit denen los, die das anders erleben, so, ne? Und das war eigentlich der Einstieg. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen nicht traumatisiert bin. Ich habe auch meine Stories in meiner Geschichte, wie wahrscheinlich jeder ein Stück weit. Das hat sich aber in dem Rahmen nie gezeigt. In dem Rahmen war immer eigentlich der direkte Fahrstuhl zur Allverbundenheit. Und ja, von daher aber dann bin ich eben mit genau dieser Frage bin ich losgegangen. Also was passiert da? Und vor allen Dingen auch, welche Bedingungen wirken da? Es sind ja nicht nur innerpsychische Bedingungen. Ne? Es gibt die Begriffe Set und Setting. Das heißt, das eine ist, wie geht es den Leuten im Inneren gerade, wenn sie sich auf die Drogenerfahrung auf den Weg machen? Und das andere ist, wie ist das äußere Setting? Ne? Und eine Party zum Beispiel ist unter Umständen nicht gerade das beste Setting, wenn dann die Erinnerung an ich wurde die ganze Nacht als Säugling schreien gelassen, plötzlich hochkommt, dann passt das Setting vielleicht nicht dazu.
So. Und deshalb hast du ja dann auch noch nebenbei diese psychedelische Ambulanz Eclipse gegründet, die es auch immer noch gibt, wenn ich das richtig sehe.
Genau, die hat jetzt gerade die 25-Jahr-Feier hinter sich. Also das war tatsächlich eine direkte Folge unserer eigenen Experimente im Studium, dass wir gesagt haben, okay, also wir waren neben diesen Experimenten, waren wir eine Gruppe von Leuten, die auch viel feiern waren, damals so Berlin 90er. Klar. Gefühlt war da jeder in den Clubs unterwegs. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, es gibt ja Wege, Leute zu unterstützen auf sogenannten Horror-Trips, indem wir das Umfeld verändern und deren Bewertung dessen, was sie da erleben, ändern. Und so sind wir angefangen, auf Festivals zu ziehen, haben da einen geschützten Raum in Form eines Zeltes aufgebaut, wo dann, wenn Leute schreckliches, negatives Horrorerleben auf Psychedelika hatten, von uns reingeholt wurden und begleitet wurden. Und in der Regel hieß Begleitung dann wirklich, die Leute dazu einladen, sich da rein zu entspannen, was da gerade hochkommt und zu sagen, ich bin bei dir. Ich bin bei dir, ich begleite dich, ich pass auf dich auf. Das hat sich im Laufe der Jahre immer mehr professionalisiert. Irgendwann kam Kooperation mit den Sanitätern dazu, weil es wichtig war zu unterscheiden, ist das hier gerade ein medizinischer oder ein psychologischer Notfall. Hm. Das klappte immer besser und mittlerweile habe ich jetzt, also ich bin seit Jahren nicht mehr in dem Verein, aber verfolge den immer noch gerne mit. Mittlerweile werden die Leute alle geschult in kleinen Workshops, wo einfach so die Grundlagen der Begleitung von solchen Zuständen beigebracht werden. Und bin sehr erfreut, dass es das auch 25 Jahre später noch gibt und halte ich auch immer noch für eine sehr wichtige Institution.
Absolut. Ich frage mich gerade, wie sieht da... Ich meine, bei einem Sanitäter kann ich mir das vorstellen, ja, dass da halt eigentlich ständig zu tun ist. Ist das, war das dann da bei dieser Anlaufstelle, ist das dann auch so? Also wusstet ihr dann immer ganz genau, ab jetzt müsste die Zeit kommen, wo jetzt pausenlos potenzielle Patienten reinkommen? Oder?
Also ganz ehrlich, wir waren völlig erschlagen über den Anlauf, über die Quote an Leuten, die da auftauchen. Ich weiß, das erste Wochenende sind wir mit. Da waren wir vielleicht ein Team von 9 Leuten. Es war das allererste Fusion Festival 97. Ich würde sagen, in den 4 Tagen, wo wir da waren, habe ich insgesamt 6 Stunden geschlafen, weil es einfach nicht aufhörte. Es war nonstop Bedarf nach Unterstützung und wir waren ein viel, viel, viel zu kleines Team. Soweit mir bekannt ist, ist das Eclipse-Team auf der Fusion zum Beispiel jetzt auf über 100 Leute angewachsen.
Wow. Was?
Die, ja. Wow, okay. Also die sind natürlich nicht alle gleichzeitig zugange, klar, die arbeiten in Schichten, ja. Aber das ist alles sehr groß geworden und es gibt einen großen Bedarf. Jetzt sind das natürlich nicht alles immer mega Notfälle, ne? Da kann auch einfach mal jemand mit einem Redebedarf kommen oder sich einfach mal ausruhen wollen oder. Ne? Mhm. Aber genau, also auf jeden Fall ist der Bedarf groß und es ist, und ihr hattet ja viel über psychedelische Therapie gesprochen, im Prinzip ist das eine Art, ich will nicht sagen zwangspsychedelische Therapie, das ist falsch, aber eine doch durch die Umstände erzwungene.
Wollte ich gerade sagen, ne? Durch die Umstände, so. Ja, ja. Mhm.
Unfreiwillig also, sozusagen.
Ne, genau. Unfreiwillige, genau, das ist ein schöner Begriff.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Ich meine, wir haben das auch schon oft gesagt und ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen, dass eben diese Substanzen extrem kraftvoll sind und auch wenn man die jetzt in seiner Freizeit nimmt, auch da gibt es viele Regeln, die man beachten sollte, um das zu vermeiden, weil in der Freizeit will man ja in der Regel keinen schlechten Trip haben. In der Therapie sieht das ja tatsächlich ein bisschen anders aus, kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass ja der, ich sag mal in Anführungszeichen, Bad Trip, Challenging Trip, wie man das heute ja auch gerne nennt, dass der ja sogar gewollt ist, weil er eben dahin führt, wo es dann vielleicht weh tut, aber auch wo die Therapie stattfinden kann. Aber ich glaube, beim Fusion Festival möchte man vor allen Dingen Spaß haben und da ist dann wahrscheinlich schon ganz schlau, sich zu informieren, was nehme ich da, keinen Mischkonsum zu betreiben, die Dosis ein bisschen klein anzufangen und eher langsam zu steigern, wenn überhaupt. All diese Dinge, die heute ja tatsächlich zum Glück ein bisschen mehr bekannt sind als vielleicht in den 90er Jahren, muss man auch sagen. Auch alleine die Informationen waren, du hast auch, glaube ich, in einem Interview gesagt, ihr habt dann damals so Zettel gemacht, so so mit den wichtigsten Informationen, weil es im Internet zum Beispiel, es gab ja zum Teil noch nicht mal wirklich Internet, also natürlich gab es das, aber es hatten ja viele nicht. Es gab kein Handy, wo man eben gucken konnte, was ist denn jetzt hier eigentlich, was ich hier habe oder so, sondern das ging ja gar nicht anders. Und hat sich da auch was verändert? Hast du das Gefühl, dass es weniger geworden ist oder ist es eher, weil mehr konsumiert wird und die Leute im Endeffekt doch sich nicht informieren? Ist es vielleicht gleich geblieben? Hast du da eine Idee?
Naja, ich würde sagen, die sich zu informieren ist deutlich leichter geworden als damals. Also als wir das gestartet haben, es gab ein Projekt vor uns, Eve and Rave. Mhm. Die sind auch schon raus auf die Partys und haben Drogeninfos verteilt. Da waren wir uns sehr ähnlich. Bei uns kam eher dieser psychedelische Ambulanzansatz hinzu. Ansonsten waren wir ein sehr ähnliches Projekt. Es haben auch schon alle früher ums Thema Drug-Checking gekämpft. Also wir haben über Jahre hier mit der Drogenbeauftragten rumdiskutiert, die immer mit dem gleichen Argument kam, das ist illegal, Drogengebrauch ist illegal und Drug-Checking würde quasi so eine Art Einladung sein, das was ist der richtige Begriff, also nicht zu legalisieren, sondern zu legitimieren. Dankeschön.
Genau. Oder vielleicht sogar fördern.
Was halt total absurd ist. Ich bin auch ganz froh, dass jetzt endlich, das muss man sich mal vorstellen, 25 Jahre später, wir haben das wirklich in den ersten Jahren angefangen, drum zu kämpfen. Jetzt passiert es langsam mal. Und es ist essentiell, weil das kann Leben retten.
So. Absolut.
Also das eine, sich informieren können überhaupt, wie wirkt welche Substanz. Das andere ist, herausfinden, welche Substanz nehme ich denn da überhaupt. Das ist ein weiterer relevanter Faktor. Und achso, deine Frage war Unterschied heute früher. Ich glaube, was heute so ein bisschen schwierig ist, es gibt viel mehr Substanzen. Also ich habe jetzt neulich einen Freund von mir, der ist auch immer noch in dem Bereich unterwegs, der hat mir neulich mal erzählt, was im Moment so alles auf dem Markt ist. Da komme ich nicht mehr hinterher. Das ist ja eine chemischer Begriff neben dem anderen. Und das macht es natürlich in meinen Augen auch schon wieder ziemlich schwierig. Ne?
Ja, die sind ja auch tatsächlich gefährlich, ne? Also ich muss mal auch mal dazu sagen, so blöd es jetzt vielleicht klingt, aber die klassischen Substanzen sind ja so ein bisschen getestet in den letzten 50, 60 Jahren von Millionen von Menschen. Und da weiß ich zumindest im Groben, was da passiert, auch physiologisch vor allen Dingen, weil man muss ja auch bedenken, es gibt ja dann auch möglicherweise gerade bei diesen neueren Substanzen auch physiologische Symptome und die neuen Sachen sind ja komplett ungetestet. Da hat irgendjemand was zusammengeklatscht und schmeißt es auf den Markt. Keine Ahnung, was da passiert. Also da würde ich definitiv auch sehr vorwarnen, das auszutesten.
Ja, ich finde es auch schwierig. Also es ist tatsächlich jetzt nicht mehr mein Fachgebiet. Ich glaube auch mittlerweile müsste man Chemiker sein, um da noch durchzublicken. Damals war das recht überschaubar. Da gab es LSD, MDMA, Cannabis, Pilze. So hat das Ganze mal angefangen.
Ja, genau.
Und dann kamen irgendwann die Amphetamine und Kokain dazu. Das hat am Anfang zum Beispiel in der Techno-Szene gar nicht so eine Rolle gespielt. Zumindest in der Szene, in der wir unterwegs waren. Das war schon eine große Veränderung, fand ich.
Ja.
Das hat auch die Szene verändert, meiner Meinung nach.
Absolut.
Gehen wir doch jetzt einfach mal dazu über, also du hast jetzt mit den Psychedelika gearbeitet und bist auf diese Idee gekommen, okay, die Horror-Trips, die schlechten Trips, die haben was mit Trauma zu tun. Und wie bist du damals damit umgegangen? Also klar, auf den Festivals, das ist ja dann eher diese unfreiwillige Geschichte. Habt ihr da auch schon, sag ich jetzt mal, in eurer Forschungsgruppe aktiv mitgearbeitet? Habt ihr dann zum Beispiel gesagt, jetzt gucken wir doch mal? Oder ist das erst später passiert, beziehungsweise dann sogar ohne die Hilfe von Psychedelika, weil die sind und waren ja illegal. Das heißt, du kannst die ja gar nicht benutzen in deiner Arbeit. Und bist du darüber dann auf die anderen Methoden gekommen, über die wir ja heute primär sprechen wollen? Also zum Beispiel EMDR und Brainspotting zum Beispiel?
Da war der Werdegang tatsächlich nochmal ein ganz anderer. Also ich hätte es damals auch nicht als Trauma benannt. Das tue ich jetzt so rückblickend ein Stück weit. Also das ist ein Horrortrip. Ich würde auch nicht sagen, es ist notwendigerweise ein Trauma, aber es ist auf jeden Fall eine Konfrontation mit innerseelischen Konflikten, Stressoren oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ich habe nach dem Studium angefangen, in der Jugendhilfe zu arbeiten mit einer stationären Einrichtung für Jugendliche mit der Doppeldiagnose Suchterkrankung und psychische Erkrankung und hatte damals gerade meine Gestalttherapieausbildung fertig und merkte, mit meinem gestalttherapeutischen Hintergrund komme ich bei denen nicht besonders weit, weil diese Kombi aus Sucht und psychischer Erkrankung eigentlich fast immer hieß, da ist Trauma im Hintergrund. Und so bin ich dann damals zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, ich muss irgendwas Traumaspezifisches lernen, sonst hat das hier keinen Sinn. Und bin dann damals in eine EMDR-Ausbildung gegangen. Und so bin ich eigentlich in diesem ganzen Feld Trauma gelandet.
Dann erzähl uns doch jetzt einfach mal, was ist eigentlich EMDR? Weil das ist ja ein sehr spannendes Thema und haben wir auch noch, glaube ich, bisher hier noch nie drüber gesprochen. Und ja. Das hat den Vorteil, es ist eine ganz legale, anerkannte Methode. Deswegen, ja, erzähl doch einfach mal, was ist das, was heißt das überhaupt, EMDR?
Okay, also EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Also Augenbewegungsdesensitivierung und Reprozessierung.
Ganz easy.
Gut, dass Sie es abgekürzt haben. Ja. Und das ist eine Methode, die zunächst sehr skurril anmutet, weil der primäre Prozess der Traumaverarbeitung ist, dass Klientin, Patientin auf den Finger des therapeutischen Gegenübers schaut, der ziemlich schnell hin und her wischt und diejenigen führen dann Augenfolgebewegungen aus, während sie innerlich mit dem Trauma verbunden sind, der traumatisierenden Situation, dem dazugehörigen Bild, den dazugehörigen Körperreaktionen und den dazugehörigen negativen Glaubenssätzen. Das ist eigentlich so das Setup im EMDR. Und erstaunlicherweise wirkt das sehr schnell und sehr effizient gegen diverse traumatisierende Erfahrungen und hat auch dazu geführt, dass es bis heute die einzig, nicht die einzige, aber eine der zwei anerkannten Wege ist, Traumatherapie über die Kasse abzurechnen.
Das ist echt interessant, weil es sieht, ja. Ich habe mir natürlich im Vorfeld jetzt auch einige Videos angeguckt und das Erste, was mir auffiel, ist natürlich, dass das ja schon fast diese Bewegung, diese rhythmische Bewegung mit den Fingern, das hat ja, das erinnerte mich natürlich immer, wenn in irgendwelchen alten Filmen es um Hypnose ging, dann ging es ja immer mit der Uhr.
Mit dem Pendel oder mit der Uhr.
Und ich meine, auch wenn das natürlich jetzt totaler Blödsinn ist, aber der Effekt, also dass die Leute sich auf dieses sich ständig bewegende Objekt konzentrieren müssen, der ist ja erstmal der gleiche. Ne? Aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, was spielt sich da im Kopf ab, ganz genau?
Ich lasse ein bisschen, weil ich mir diese Frage, also schon damals, das ist jetzt bald auch schon, weiß gar nicht, 17, 18 Jahre her, dass ich EMDR gelernt habe, dachte, was ist denn hier los? Was ist denn das für eine skurrile Methode? Und was soll denn das, wie soll denn das wirken? Und es gibt diverse Wirkhypothesen. Und die ehrlichste Antwort ist, keiner weiß, warum das wirkt. Das ist die ehrlichste Antwort. Man kann feststellen, dass es wirkt. Die gängigsten Wirkhypothesen sind einmal, das ist das sogenannte Rapid Eye Movement, was wir im Schlaf auch haben, nachbilden würde, die Sakkaden, in denen sich die Augen bewegen. Das ist aber so ein bisschen schwierige Erklärung. Also zum einen, das ist übrigens noch ein anderes spannendes Thema für euch, Klartraum. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal vorkam.
Wollen wir gerne mal drüber reden. Wir hatten bisher immer noch keinen gefunden, mit wem wir darüber reden können.
Okay.
Vielleicht hast du ja ein paar Hinweise.
Na, ich bin kein super. Im Studium war ich tatsächlich mal aktiver Klarträumer und habe das sehr viel geübt. Damals hatte ich noch sehr viel Zeit. Aber warum ich das jetzt an dieser Stelle erwähne, ist, in der Klartraumforschung hat sich ziemlich klar gezeigt, die Augenbewegungen im Schlaf entsprechen den Augenbewegungen des Traumszenarios.
Richtig.
Das heißt, das sind jetzt nicht notwendigerweise diese schnellen Hin- und Herbewegungen. Insofern ist es eine etwas gewagte Hypothese, plus es wird immer von Sakkaden gesprochen. Sarkadische Augenbewegung ist was wahnsinnig Schnelles. So schnell kann niemand seinen Finger hin und her bewegen, wie sarkadische Augenbewegungen wären. Dann gibt es die andere Theorie, warum das wirkt, ist die sogenannte bilaterale Stimulation. Das heißt, da wird dann immer gesagt, es hätte irgendwas mit beiden Hirnhälften zu tun. Ich wechsle also mit meinen Augen hin und her und aktiviere abwechselnd die linke und rechte Hirnhälfte. Das würde auch ein Stück weit erklären, also es gibt weitere Varianten im EMDR, die nicht über die Augen arbeiten, sondern über zum Beispiel akustische Signale rechts und links am Ohr, die immer hin und her klacken oder bilaterale Musik. Oder es wird auch mal geklopft auf die Handinnenseiten abwechselnd. Es gibt auch so Handvibratoren, die abwechselnd vibrieren. Da wäre die Erklärung, es hat irgendwas mit Verbesserung der Synchronisation beider Hirnhälften zu tun, weil es eben immer dieses Hin und Her gibt. Da zeigen die Studien zumindest, dass das über die Augen deutlich besser wirkt als über alle anderen Kanäle. Warum ich das jetzt schon mal erwähne, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und ich habe tatsächlich, weil mich diese Frage wirklich beschäftigt hat, und ich kann nachher noch, es gibt etliche Methoden auf dem Markt, die über die Augen arbeiten. Das hat mich halt total fasziniert. Was ist da los? Warum können wir über Augen an Trauma rankommen? Ich habe mich also auch mit der Studienlage sehr beschäftigt und mir ist bisher nur gelungen, eine einzige Studie zu finden, in der ganz klar belegt ist, dass diese Bilateralität, also dieses Hin und Her, besser wirkt als andere Interventionen. Und diese Studie, da geht es um eine arme Maus, die mit Elektroschocks malträtiert wurde und die in einem Glasbehälter war, in dem Leuchtdioden angebracht waren. Und dann gab es verschiedene Varianten, wie diese Leuchtdioden blinken. Ich glaube, die eine war, die gehen gleichmäßig an und aus. Die andere war, die gehen zufällig an verschiedenen Stellen an und aus. Und die dritte Variante war, immer da, wo die Maus gerade hinguckt, bewegt sich eine Lichtleiste hin und her. So. In dieser Studie ging es der Maus, die diese hin und her bewegende Lichtleiste vor ihrem Sehfeld hatte, die ist quasi am schnellsten dekonditioniert worden, am schnellsten wieder rausgekommen aus der Schreckstarre. Der Werdegang ist immer, man gibt einen Elektrostock und gleichzeitig ein Tonsignal, konditioniert das Tier so und irgendwann gibt man nur noch das Tonsignal und dann kommt halt die Schreckstarre. So. Und diese Maus, wo die Lichtleiste sich direkt vor ihren Augen hin und her bewegte, immer da, wo sie gerade hinguckte, der ging es deutlich schneller, besser. Oder es wären wahrscheinlich Mäuse gewesen sein. Es wird ja nicht nur an einer Maus gemacht. Ansonsten, und ich bin da gerne offen, dass mir das irgendjemand widerlegt, es ist mir noch keine Studie über den Weg gelaufen, die aufzeigt, dass diese Bilateralität irgendein relevanter Wirkfaktor ist. Im Gegenteil, es gibt Studien, die haben eigentlich mehr oder weniger zufällig entdeckt, dass es nicht so wichtig zu sein scheint, zwischen den beiden Hirnhälften zu wechseln, sondern dass es relativ wichtig zu sein scheint, auf etwas raufzuschauen während der Traumaverarbeitung. Das klingt jetzt auch erstmal skurril, aber ich weiß gar nicht, soll ich tiefer in so Studien rein
gehen? Gerne, ja. Ja, sicher.
Also es gibt Martin Sack, recht bekannter Traumatherapeut und forscht halt auch viel in dem Bereich. Der hat sich zum Beispiel diese Frage gestellt, welche Relevanz haben denn diese Augenbewegungen eigentlich im EMDR? Der hat an drei Gruppen dazu geforscht und es war immer das gleiche Setup. Die Leute hatten alle einen Trauma-Hintergrund. Das wurde skaliert mit einem bestimmten Testverfahren. Diese drei Menschen wurden in drei Gruppen unterteilt. In einer Gruppe wurde nur das EMDR-Protokoll vorgelesen. Da mache ich nochmal einen kleinen Schlenker. Das EMDR-Protokoll sieht folgendermaßen aus. Es wird immer gefragt nach einem Ausgangsereignis. Es wird gefragt, welches Bild geht einher mit diesem Ausgangsereignis. Es wird gefragt, welche negative Kognition geht damit einher oder welcher negative Glaubenssatz geht damit einher. Und es wird gefragt, wo spürst du das im Körper, wenn du daran denkst? Zusätzlich wird noch nach einer sogenannten positiven Kognition gefragt. Das ist etwas, was du gerne über dich denken würdest, was aber jetzt noch nicht wahr ist. Das ist das sogenannte Standardprotokoll im EMDR. Das wird immer durchgegangen. So, das haben alle drei dieser Versuchsgruppen vorgelegt bekommen. Der Therapeut hat also immer diese Fragen durchgegangen. In der einen Variante wurde nur das Protokoll durchgegangen und ansonsten nichts weiter. In der nächsten Gruppe wurde das Protokoll durchgegangen, während die Patientinnen und Klientinnen auf einen Finger schauen sollten, der einfach in der Luft stand und sich nicht bewegte. Und in der dritten Gruppe bewegte sich dieser Finger dann so, wie man es eigentlich macht im EMDR, schnell hin und her. Das Interessante war, Gruppe 2 und 3 haben gleichermaßen von dieser Methode profitiert. Das hat also eine riesen Welle damals ausgelöst, weil das wurde dann übertitelt mit "Die Augen müssen sich nicht bewegen". Und meiner Meinung nach war damit dieses Argument von dem "Die Augen müssen sich unbedingt schnell hin und her bewegen". Da gibt es auch ganz wilde Debatten in der EMDR-Welt über das Tempo. Das musste halt immer so schnell wie möglich sein. Aber anscheinend wirkt das Ganze auch, wenn die Leute einfach auf einen Finger schauen. Es wirkt aber deutlich besser, wenn sie auf den Finger schauen, als wenn sie diesen Finger nicht haben. Das heißt, der hin- und herwischende Finger und der stillstehende Finger helfen irgendwie bei der Traumaverarbeitung. Ich sehe eure Blicke. Das klingt.
Nein, ich finde, das ist genau das, was ich eingangs mal gesagt habe. Es gibt halt eben gerade in diesen ganzen Therapiemethoden gibt es einfach diese Aspekte, wo einfach, ja, im Moment die ganz nüchterne Wissenschaft vielleicht einfach noch nicht mitkommt, beziehungsweise man auch die Wirkmechanismen noch nicht gefunden hat und wo vielleicht aber auch einfach dadurch, dass es jetzt um unsere Psyche geht und die ist nun mal, auch wenn viele das gerne hätten, nicht rein mechanistisch, sondern sie hat auch andere Ebenen und vielleicht, wir wissen es auch einfach noch nicht und ich finde, das ist ja bei diversen Therapiemethoden, auch bei wissenschaftlich anerkannteren Sachen vielleicht noch, dass man nicht genau weiß, wie es funktioniert und ich finde auch zumindestens solange es niemandem schadet, es aber doch sehr oft wirkt, dann lohnt es sich definitiv, da weiter zu gucken.
Auf jeden Fall. Und das muss man sagen, EMDR hat durch zahlreiche Studien bewiesen, dass es hochwirksam ist. Deswegen sage ich immer, auf einer Ebene ist es total Schnuppe, warum es wirkt. Aber natürlich ist es trotzdem spannend. Und vielleicht noch kurz eine zweite Studie. Es gab noch eine, die überprüft hat, die Idee war eigentlich zu sagen, wir haben ja diese akustischen bilateralen Stimulationen, wir haben die taktilen an den Händen oder Oberschenkeln und wir haben die visuellen an den Augen. Und jetzt kann sich ja Trauma vielleicht auf einem Sinneskanal mehr zeigen. Also sagen wir mal, es gab eine Bombenexplosion und der Knall ist das Schlimmste, wenn ich an den Knall denke. Oder es gab einen Autounfall und das Schlimmste wäre, ich sehe den Laster auf mich zufahren, dann wäre es visuell. Also wollten die in dieser Studie testen, hat vielleicht der Sinneskanal, auf dem das Trauma passiert ist, was zu tun mit der Auswahl der bilateralen Stimulation. Also könnte es sein, dass wenn das visuell ist, wir lieber mit den Augen arbeiten und wenn es taktil ist, vielleicht. Ne? So, in dieser Studie gab es dann eine Kontrollgruppe, die sollte einfach auf einen schwarzen Punkt an der Wand schauen. In dieser Studie haben am allerbesten profitiert diejenigen, die auf den schwarzen Punkt an der Wand geschaut haben, was nun gar nichts mit den EMDR-bilateralen Stimulationen zu tun hat. Und das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, okay, wow, es gibt so offizielle Erklärungsmuster, warum funktioniert das eigentlich, aber die passen nicht so ganz zur Studienlage. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen unbefriedigend zu sagen, es reicht, auf etwas draufzuschauen. Aber es scheint ein relevanter Wirkfaktor zu sein. So. Und das ist vielleicht, ich überlege gerade, habt ihr noch Fragen zu EMDR? Ansonsten,
ja. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir ja eigentlich automatisch zum Brainspotting, genau. Weil das ist ja genau das, was sich daraus so ein bisschen entwickelt hat. Aber Gary,
aber was ich einfach nur noch mal sagen wollte, ich finde es halt total faszinierend, dass so ein Therapieansatz, der so skurril jetzt erstmal aussieht, dass da also die Krankenkassen so mit dabei sind. Okay, ich meine, das war jetzt wahrscheinlich auch ein langer Weg, bis das alles anerkannt wurde oder so. Aber in der heutigen Zeit finde ich das sehr bemerkenswert. Also, dass es da offensichtlich was gibt, wo selbst die Krankenkassen sagen, yo, das funktioniert, das unterstützen wir. Also, und auch wenn wir nicht so hundertprozentig wissen, was da genau funktioniert, aber es funktioniert. Also das finde ich jetzt erstmal einfach nur so als reine Tatsache, dass das existiert, dass das unterstützt wird von den Krankenkassen, finde ich bemerkenswert.
Also auf jeden Fall, aber das ist natürlich auch dem zu verdanken, dass die eine sehr valide Studienlage aufweisen können, ne, und dass da sehr, sehr viel Forschung passiert an diversen Unis weltweit. Also ist wirklich nachgewiesen, auch für weit. Also man muss wissen, es wird von den Krankenkassen erstattet, aber nur bei PTBS. Punkt. Wirksam ist es in ganz
posttraumatischer
Belastungsstörung. Wirksam ist es in ganz vielen anderen Feldern auch. Also es ist durchaus auch hocheffizient bei Depressionen. Da gibt es jetzt gerade einen Antrag, das auch in die Kassenzulassung zu führen. Und in vielen, vielen anderen Feldern. Aber das, wie du sagtest, das dauert jahrelang. Das ist ein ganz langer Prozess. Es braucht viele, viele Studien. Es muss wirklich nachgewiesen werden, dass es wirksam ist. Die Studien müssen wiederholbar sein, etc. pp. Insofern dauert es. Und da ist ja, ich sag mal, den Kassen auch relativ egal, warum es wirkt. Die Tatsache, dass es wirkt, reicht ja. Zumal es viel kosteneffizienter ist als viele anderen Therapien. Da haben natürlich die Kassen auch ein hohes Interesse daran, weil es einfach schlichtweg viel schneller geht.
Ja, vielleicht dazu noch mal was. Wie schnell geht das denn eigentlich? Also ich sag mal, und die andere Frage, die sich da vielleicht zusammenhängt, ist, gibt es da einen Unterschied zwischen, ob ich jetzt mit einem Einzeltrauma komme oder ob ich ein Entwicklungstrauma habe? Also sprich, habe ich mal einen Autounfall gehabt oder bin ich irgendwie die ersten 10 Jahre meines Lebens ständig verhauen worden von meinen Eltern oder sowas? Also das sind ja unterschiedliche Traumata und auch, wie wirkt sich das aus? Also wie ist da so deine Erfahrung?
Ja, also es macht natürlich einen Riesenunterschied. Ne? Das sogenannte späte Monotrauma ist immer, ich sag mal, von allen Traumaerfahrungen das, was am leichtesten zu verarbeiten ist. Natürlich auch immer abhängig von der Intensität und der Schrecklichkeit dessen, was passiert ist. Ne? Aber in der Regel kann man sagen, es ist deutlich leichter, damit klarzukommen, relativ spät im Leben einmalig traumatisiert worden zu sein, und natürlich deutlich schwieriger, wenn wir eine chronisch traumatisierende Kindheit erlebt haben. In der Zeit, wo es eigentlich darum geht, in Sicherheit von wohlwollenden Eltern großgezogen zu werden, die dem Kind vermitteln, die Welt ist sicher, und da, wo sie unsicher sind, unterstützen wir dich. Das wäre ja so der Idealzustand. Und wenn der gar nicht gegeben ist, weil jemand in einer völlig desolaten Familie aufwächst, vernachlässigt wird, gewalttätige Übergriffe hat, sexuelle Übergriffe, was auch immer, dann reden wir von viel, viel größeren Herausforderungen auch in der Traumatherapie. Und da kommen auch die Methoden an ihre Grenzen. Dann ist es eben nicht, um jetzt mal nur bei EMDR zu bleiben, dann ist es eben nicht, wir wischen ein paar Mal den Finger hin und her und alles wird gut, sondern da gibt es dann grundlegendes Zerstörtsein von Vertrauen in die Welt, von Vertrauen in sich selbst. Da reden wir manchmal von jahrelangen Prozessen mit sehr kleinen Erfolgen auch.
Ja, ist es dann da auch, glaube ich, wichtiger, wahrscheinlich den Leuten beizubringen, mit dem Trauma zu leben, beziehungsweise, sag ich mal, diese Traumaregulation, von der man ja viel spricht, oder so, ist das dann vielleicht eher die Arbeit, die man in dem Fall auch noch leistet?
Genau, ich würde sogar, also bei je nach Hintergrund geht es manchmal viel mehr oder viel eher darum, Regulation zu erlernen, also einfach umzugehen mit den vielfältigen Arten und Weisen, wie das Leben jemanden aktuell triggern kann, insbesondere in Beziehungen oder in jeglichen herausfordernden Situationen, zu lernen, ich kann mich selber regulieren, ich kann mit meiner Übererregung umgehen oder ich kann mich selber auch aktivieren. Ne? Manchmal geht es auch darum, zu lernen, wie kriege ich meinen Hintern hoch, so, trotz aller Ängste. Genau, und da finde ich die Regulation oft viel relevanter als die Traumaverarbeitung.
Das, was ja total hilft, finde ich jetzt schon seit den letzten, ich sag mal, 10 Jahren, dass das Traumabewusstsein viel größer geworden ist, sowohl in der Gesellschaft als aber auch für die Individuen, die vielleicht traumatisiert sind. Denn früher wusste der traumatisierte Mensch ja oft gar nicht, dass er oder sie traumatisiert ist. Und jetzt in den letzten Jahren ist da zumindest ein Bewusstsein da und dass ich zumindest auch weiß, manchmal, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie getriggert bin, dann kann ich zumindest mir sagen, oh, das ist jetzt wohl ein Trauma-Trigger. Das hilft ein bisschen. Das ist natürlich nicht, das holt mich noch nicht raus aus dem retraumatisierten Moment oder so oder aus dem Flashback oder so. Aber es hilft ja schon mal, das überhaupt zu wissen.
Genau. Ja, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall ein deutlich größeres Bewusstsein in der Gesellschaft für das Thema Trauma als früher. Und es ist ja auch wirklich noch gar nicht so eine alte Geschichte. Ich würde mal sagen, in der Psychotherapie sind wir seit rund 100 Jahren dran an dem Thema, aber dass das wirklich erforscht wird und begriffen wird und auch die neurobiologischen Hintergründe immer klarer werden, das sind ja gerade mal 1-2 Jahrzehnte. Und da kommt jedes Jahr, also gerade über die Neurobiologie, kommt massiv neues Wissen dazu. Macht es aber auch immer komplizierter. Genau, und viele Menschen wissen es vielleicht gar nicht, sondern sind nur verwirrt über Symptome, die sie haben. Das ist sicherlich wahr und das ist schön, dass da mehr Bewusstsein ist. Und umgekehrt gibt es natürlich auch ein Stück weit so eine Entwicklung, die da heißt, ich habe die und die Symptome, das muss Trauma sein. Und wie so ein Sog in Richtung Trauma, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss. Man darf aber auch nicht vergessen, und das finde ich in der ganzen Psychotherapieforschung auch ein bisschen schwierig und auch in der Gedächtnisforschung, wir wissen ja vieles gar nicht. Also, ne, wenn jemand sagt, ich habe kein Trauma in meiner Biografie, dann verlässt sich die Person auf Aussagen der Eltern, was die frühe Kindheit angeht, weil die ist halt nicht erinnerbar. Ne? Und es können viele Dinge passieren, auch aus gutem Willen heraus. Also mein Beispiel ist immer, in den 70ern war das Standard, dass der Arzt gesagt hat, das Baby muss jetzt den Schlafrhythmus der Eltern lernen, das wird nachts nicht mehr gestillt, Punkt. So, und dann haben die Eltern, weil Herr Doktor hat das ja gesagt, das Kind vielleicht in den Nebenraum geschoben, weil es ist ja auch ein bisschen schwer ist, dieses Schreien auszuhalten, macht ja emotional was mit den Eltern, also wird es halt ans Ende des Flurs ins Zimmer gesteckt und dann macht man die Tür zu und dann muss das Kind halt lernen. Also das war halt die gängige Theorie, den Rhythmus der Eltern lernen, was natürlich völliger Quatsch ist, sondern die Eltern müssen sich leider erstmal dem Rhythmus des Kindes anpassen, auch wenn das erschöpfend ist. So, da haben viele, viele Menschen sicherlich ein tiefes Gefühl von Verlorensein, Alleinsein verinnerlicht durch solche Situationen, obwohl das vielleicht sehr wohlwollende Eltern waren. Und würde ich diese Eltern später fragen, hat ihr Kind Schreckliches erlebt in der Kindheit, werden die sagen, nein, wir haben alles richtig gemacht, wir waren die besten Eltern der Welt. So. Also von daher kann man oft gar nicht so richtig auch an die Wurzeln ran. Aber, und das ist vielleicht wieder der Schwenk zurück zu den Methoden, es geht ja letztendlich, und das ist was vielleicht vielen gar nicht klar ist, es geht in der Traumatherapie nicht um die Vergangenheit. Es geht in der Traumatherapie um das, was mich heute belastet, was aus der Vergangenheit gefüttert wird. Wenn ich heute keine Belastung habe, gibt es nichts zu tun. Wenn ich mit 4 vom Fahrrad gefallen bin und ich bin heute Rennradprofi, ist alles wunderbar. Wenn ich mit 4 vom Fahrrad gefallen bin und mich seitdem nie wieder getraut habe, auf dem Fahrrad zu steigen und ich jetzt aber schon eigentlich seit Jahren eine Fahrradwandertour machen will, dann habe ich ein Problem, weil ich traue mich nicht Fahrrad zu fahren. Dann gibt es was zu bearbeiten. Das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt zu benennen. Es geht eigentlich um gegenwärtige Belastungen, die aus der Vergangenheit gefüttert werden. Und das war jetzt der Schwenk zu den Methoden. Wenn wir das so betrachten, dann muss ich gar nicht unbedingt wissen, wo kommt denn das her? Sondern ich muss wissen, was belastet mich heute? Das kann ich in die Verarbeitung bringen. Und das klappt eben besonders gut mit den nonverbalen Methoden. Und da wäre eben EMDR eine der vielen. Brainspotting wäre eine andere und viele andere, auch Somatic Experiencing, habt ihr schon drüber gesprochen. Na, also vor allem alle körperorientierten Methoden auch. Und dann können wir die Sachen durchaus verarbeiten, ohne dass wir genau wissen, wo kommt es her. Weil das Ziel in der Therapie ist ja, das heutige Symptom zu regulieren oder aufzulösen.
Ja, das war die erste Episode mit Diplompsychologe Alexander Reich. Ich hoffe, da war viel Spannendes schon dabei für uns auf jeden Fall.
Total spannend.
Also EMDR ist wirklich eine krasse Geschichte und nächstes Mal erfahren wir noch mehr darüber.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen dann auch über die, ich sag mal, sehr verwandte Therapieform Brainspotting und auch wie das beides zusammenhängt, wie das eine aus dem anderen entstanden ist und warum das überhaupt funktionieren kann, weil das ist ja total abgefahren. Was haben die Augen mit Trauma zu tun? Keine Ahnung. Also ist ja schon.
Vor allen Dingen, mich interessiert ja dann immer, wie sind die Leute da drauf gekommen? Ich meine, ne, das finde ich ja total interessant. Ja. Ne? Weil das ist ja echt eine Technik, da brauchst du keine großen Apparaturen für und sondern einfach nur, diese Technik zu erlernen. Und ich meine, okay, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber trotzdem. Ne? Und vor allen Dingen, was mich fasziniert, das habe ich aber auch in der Folge schon gesagt, dass das wirklich so anerkannt wird von den Krankenkassen. Ne?
Ja, ich meine, die Sache ist ja so, dass, glaube ich, gerade so in der Psychotherapie ist es ja auch schwierig, Sachen so ganz hundertprozentig wissenschaftlich zu beweisen oder zu widerlegen. Denn du hast halt im Endeffekt, ja, hast du eine Person, der es besser geht oder der es nicht besser geht. Das ist ja im Endeffekt dann der Faktor, der entscheidet, ob eine Therapie jetzt irgendwie auch anerkannt ist nach einer gewissen Zeit. Also gibt sicherlich Dinge, die wo viele sagen, das ist vielleicht Quatsch oder so und so. Aber wenn Forschungen gemacht werden, auch wenn es vielleicht erstmal kleinere Forschungsreihen sind, wo man zumindest noch nicht hundertprozentig sagen kann, es funktioniert, aber immerhin auch sagen kann, naja, da scheint auf jeden Fall eine Wirkung zu sein, dann wird man die ja anwenden. Denn ein Vorteil gerade von EMDR ist ja auch, dass es relativ simpel ist.
Ja,
eben. Ne, was du sagst, keine Apparaturen. Oder ich sag mal, wir reden ja gerne über Psychedelika. Das ist natürlich eine Riesennummer mit Psychedelika. A, es ist illegal. B, muss man da irgendwie Therapeuten für haben, finden. Man muss irgendwo hingehen. Das kostet oft ein Heidengeld, ne, weil man es ja auch im Ausland machen muss, dann oft in Holland wenigstens oder sonst
wo. Sehr aufwendig, ja.
Also ist ja alles super aufwendig, dementsprechend auch noch sehr für die Person, die es durchzieht, sehr anstrengend möglicherweise, sehr herausfordernd. Und EMDR hat natürlich auch einen herausfordernden Aspekt, weil es geht ja schließlich um Konfrontation mit Traumainhalten. Aber es ist natürlich schon was man, blöde gesagt, mal an einem Nachmittag machen kann, bei einer Stunde Therapie und dann geht man nach Hause und es ist okay. Das kannst du bei vielen anderen Traumatherapie-Methoden ja nicht machen.
Ja. Umso spannender ist es ja zu erfahren in der nächsten Folge, wie es was Brainspotting ist, ne? Weil ich will immer Trainspotting sagen, aber es ist natürlich Brainspotting.
Aber vielleicht ist Trainspotting auch eine Traumatherapie. Sollte man vielleicht mal eine Forschungsreihe machen.
Warum nicht?
Neulich habe ich tatsächlich mal Trainspotter irgendwo gesehen, bin mit dem Zug gefahren und da standen total viele Leute so mit Fotoapparaten so in der längs der Trasse und haben das, also es war jetzt nicht unser Zug, sondern parallel und habe ich noch nie in Deutschland gesehen.
Hast du noch nie gesehen? Nee. Wir haben doch in Bochum-Langendreher haben wir doch das wunderbare Eisenbahnmuseum.
Ja gut, aber
da,
ne?
Und da, da hast du aber regelmäßig hast du da Trainspotter, die.
Ja gut, aber die gehen ins Eisenbahnmuseum und gucken sich oder.
Ja, okay. Ja,
das war jetzt wirklich auf der Strecke. Die warteten anscheinend auf den ICE 612 aus Frankfurt. Keine Ahnung, auf wen die gewartet haben. Aber oder ich habe gedacht, fährt er jetzt vielleicht so einen Spezialzug und ne, aber keine Ahnung, weiß ich nicht, was das war. Ja. Aber wie auch immer, wir schweifen ab und sagen jetzt vielleicht lieber unsere Schlusssprüchlein auf. Also wie üblich könnt ihr uns kontaktieren auf all unseren Kanälen, Facebook, Website, E-Mail, Twitter, Instagram. Etc. pp. Wenn ihr uns Feedback, Fragen, Lob, Kritik schicken wollt, ihr dürft uns natürlich gerne viele Sterne geben bei iTunes, dürft uns bei Patreon unterstützen und ihr dürft natürlich auch euren Freunden, Bekannten und wildfremden Menschen auf der Straße unseren Podcast empfehlen. Also,
vor allen Dingen Letzteres.
Ja.
Das kommt immer gut, wenn man da mitten in der Einkaufszone, wenn man da sagt.
Wollen Sie mehr über Psychedelika wissen?
Ja, genau.
Was? Hä?
Ja, genau.
Ja, und Links zu sowohl Alexanders Webseiten als auch zu einigen Artikeln zum Thema gibt es eben wie üblich auch auf unserer Website bei den Shownotes. Und
Und wenn ihr interessante Ja, wenn ihr selber das Gefühl habt, ihr könnt einen interessanten Beitrag leisten zu diesem Podcast, dann
könnt ihr scheut euch nicht. Wir nehmen nicht jeden, aber manchmal genau. Schon. Nein, wir gucken natürlich immer so ein bisschen, ob es auch passt in unseren Flow.
Aber wir freuen uns.
Aber wir fanden das jetzt eine sehr schöne Ergänzung, einfach weil, das haben wir ja schon oft gesagt, für uns ist Traumatherapie halt ein total wichtiger Aspekt und auch gesellschaftlich, glaube ich, ein ganz, ganz essentielles Thema. Ich glaube, da reden wir auch im zweiten Teil mit Alexander noch ein bisschen weiter drüber. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, klar, das wollen wir sofort hier in unsere nächsten Folgen packen, das Gespräch.
Genau.
Und das haben wir jetzt ja getan mit Teil 1. Nächstes Mal geht es mit Teil 2 weiter. Bis dahin sagen wir wie üblich, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und tschüss.